Der Brabcast wird unterstützt von Motorradersatzteile 24. Vielleicht nutzt ihr auch gerade den Winter, um euer Bike fertig zu machen für die nächste Saison. Und falls ihr noch ein paar Ersatzteile braucht, ein bisschen Zubehör oder einfach nur Werkzeug, das findet ihr alles bei Motorradersatzteile 24 in deren ihr Shop. Und wenn ich sage alles, dann meine ich auch alles. Ja. Und wenn ihr mir nicht glaubt, kein Problem, geht bei denen auf ihre Webseite und ihr könnt mit 3 Klicks euer Bike angeben und könnt euch selber davon überzeugen, wie viele Teile es für euer Bike dort gibt. Das hat natürlich den Vorteil, ihr macht eine Bestellung, kriegt alles mit einem Paket ins Haus und müsst nicht irgendwie auf 6 Internetseiten gucken, wer hat jetzt gerade was und dann 4 Wochen aufs letzte Paket zu warten und dann nicht pünktlich in die Saison zu starten. Und mit jeder Bestellung bei ME24 unterstützt ihr indirekt natürlich auch den Brabcast. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des BrabGPs, dem MotoGP-Format des Brabcastes. Wir sprechen heute über das 3. Rennen der Saison. Das fand in Portimão statt oder in Portugal. Es war wirklich spannend, also wir haben eine Menge zu erzählen. Wir müssen mal gucken, wie wir mit der Zeit klarkommen. Wir versuchen uns kurz zu fassen, aber versuchen auch alles Relevante zu erklären. Und als allererstes würde ich mal sagen, dass wir unser Team im Prinzip jetzt eine Teamverstärkung quasi bekommen haben. Wir sind jetzt zu viert. Nämlich ab sofort ist die Nina immer noch dabei.
Hallo.
Nina, stell dich kurz vor und dann verweise ich auf den eigentlichen Podcast mit dir.
Okay. Ja, ich bin Nina. Ich bin 22 Jahre alt, arbeite bei KTM in Österreich. Ich bin jetzt heute mal so als erster Versuch bei der GP-Podcast dabei und schaue mir das mal an, ob das, also wie das so funktioniert. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Genau, also Nina hat auch eigentlich mehr Insights als wir und mehr Ahnung. Deswegen ist sie da, damit hier endlich mal jemand mit Kompetenz sitzt. Und mit Nina habe ich auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen, im Prinzip zur KTM und die Lehre dort und auch ein bisschen Supermoto EDM. Die kommt aber nach dieser Folge raus. So, ich würde sagen, machen wir mal wieder klassenweise, oder? Fange an mit der Moto 3, die ich auch nur so ein bisschen mit einem halben Auge verfolgt habe. Oder hat da irgendwie so richtig, war da jemand involviert?
Na sicher, ich habe alles geschaut.
Also ich bin da gerade aufgestanden, war da so im Halbschlaf.
Was ich mitbekommen habe, im Prinzip das gleiche wie beim letzten Mal. In den Trainings haben Leute gebummelt und es gab wieder Strafen und es mussten wieder Leute aus der Box starten.
Also das Spannendste eigentlich aus der Box starten, das war wegen der Prügelei aus dem Rennen vorher. Das war ein Boxenstart mit 5 bzw. 10 Sekunden Verzögerung und 2 Leute wurden dann nachträglich auch noch aus der Box starten gelassen, ja.
Ich glaube, Darren Binder war das und John McPhee, beide vom Petronas-Team. Also Petronas hat da eigentlich mit beiden Fahrern ein bisschen Pech gehabt letzten Endes in der Hinsicht. Die konnten auch kein gutes Ergebnis einfahren. Also beim letzten Rennen war das ja so, dass Pedro Acosta ja auch aus der Box starten musste, der Rookie, aber dann im Prinzip mit vorne dabei fahren konnte. Also er konnte es aufholen. Darren Binder, der im Prinzip genauso gestartet ist, nachdem alle anderen über die Linie gefahren sind, nur halt aus der Box, selbst der konnte nicht mehr aufschließen wie Pedro Acosta im Vorrennen. John McPhee mit den 10 Sekunden komplett fernab dessen. Also ansonsten ist auch wieder Pedro Acosta, glaube ich, ganz vorne gelandet.
Ja, Pedro Acosta hat gewonnen. Und zwar mit einem verdammt spektakulären oder mit einer verdammt spektakulären letzten Runde. Also der hat sich den Foggia richtig zurechtgelegt und hat sowas von geil gehaushaltet, ist dem hinterhergefahren, hat wirklich sich Gedanken gemacht, an welcher Stelle es Sinn macht zu überholen, damit er das auch halten kann. Also der ist ein verdammt geiles Rennen gefahren und ich bin mir ziemlich sicher, dass man in den nächsten Jahren noch einiges von dem hören wird.
Ja, definitiv. Also ist der KTM-Fahrer, auch an der Stelle nochmal erwähnt, hat im Prinzip die ganze Zeit auf der 2 gehangen, aber nicht gehangen. Er hat es eigentlich, glaube ich, gewollt. Also es war wirklich Kalkül und immer wenn jemand von der Position 3 auf die 2 wollte, an ihn vorbei, hat er sofort 2 Kurven später ihn wieder überholt. Also der wollte die ganze Zeit an Dennis Foggia dran bleiben, ohne an ihn vorbeizufahren und hat sich das so gelegt wie in der letzten Runde, glaube ich, war es dann so. Ja, konnte Dennis Foggia auch nicht mehr reagieren. Sehr clever für einen 16-jährigen Rookie. Genau, also das war das Moto 3-Rennen. Moto 2, da konnte auch wieder Sam Lowes im Qualifying die schnellste Runde setzen und ist aus der, von der 1 gestartet. Hat es aber nicht lang geschafft, in der Führung zu bleiben. Ja, Olli, was ist passiert?
Nicht lang, also eigentlich so gar nicht. Er ist ja direkt in der ersten Kurve leider rausgeflogen, ist hinten mit dem Hinterrad weggerutscht. Warum genau, wüsste ich auch gerne mal, ob er sich einfach völlig überschätzt hat, ob es einfach nur ein Fahrfehler war oder ob tatsächlich irgendwie was am Bike nicht gestimmt hat oder so. aber hat dann einen richtigen Abflug gemacht, also ordentlich einen Highsider hingelegt und ja, dann war das Rennen auch leider schon beendet für ihn.
Also WM führend im Prinzip ins Rennen gestartet und ich glaube, ja, hat da wichtige Punkte verschenkt und ist jetzt nicht mehr in der Führung. Das Rennen, das kann man sich auch wirklich im Nachgang nochmal angucken, gab sehr viele Überholmanöver, gab spektakuläre Überholmanöver. Gewonnen hat auch an der Stelle wieder ein KTM-Pilot, wieder ein Rookie, Raul Fernandes. Da hat KTM, glaube ich, auch dieses Jahr eine ganz starke Aufstellung, was den Nachwuchs anbelangt.
Also wenn KTM dann noch das Motorrad noch mehr perfektioniert und dann die Fahrer noch dazukommen, ich glaube, über die nächsten 5 Jahre wird da ordentlich was abgehen.
Zumal Remy Gardner es ja auch noch geschafft hat, in der letzten Runde noch Andrew Roberts vorbeizukommen. Also halt KTM auf 1 und 3.
Und Aaron Canet auf der 2. Das ist ein bisschen besonders. Also Aaron Canet hat auf jeden Fall Talent und den Speed, aber der fährt halt nicht dieses Kalex-Chassis, was die meisten ja fahren. Also Kalex ist ja der stärkste Hersteller da, was die Chassis angeht. Es sind ja Einheitsmotoren im Moto 2, alle 765 Kubik, Dreizylinder Triumphmotoren, auch alle verblombt, du kannst da nichts dran machen. Entscheidend ist halt das Chassis und Federung und Verkleidung letzten Endes. Und Kalex baut da im Prinzip die besten Bikes seit Jahren und stellt auch im Prinzip das Bike für den Weltmeister. Aaron Canet konnte mit der Speed-Up halt auf Platz 2 reinfahren, also mit einem anderen Chassis. Also, dass auch mal sowas mal wieder passiert, freut mich zu sehen. Das war früher bunter gemischt, muss ich sagen.
Platz 1 bis 12 ist alles ein Kalex-Chassis gewesen. Und Platz 2 eben und Platz 13 dann waren da was anderes. Aber auch viele Stürze, ne? Also in der Moto 2, da haben sich auch 7 Leute gelegt. Also beziehungsweise mit Sam Lowes in der ersten Runde dann noch 8 Leute. Schon ordentlich. Also sagt man ja auch Portimao nach, dass da echt das eine anspruchsvolle Strecke ist, viele Opfer fordert.
Vielleicht kannst du Max mal erklären, warum Portimao so eine besondere Strecke ist im Vergleich gerade zu Doha oder ja, anderen Strecken. Was macht die Strecke besonders?
Also die meisten Strecken sind halt eher so in flachländigerem Gebiet gelegen, was halt in Portimão gar nicht der Fall ist. Das liegt halt direkt an der Algarve, wo halt schon gut hügelig ist und die Strecke ist auch als Rollercoaster, also zu Deutsch als Achterbahn bekannt. Dementsprechend halt viel hoch und runter, auch hoch und runter in einer Kurve, was halt schwer sein kann fürs Anbremsen. Also anspruchsvoll, aber auch viele spektakuläre Bilder.
Geht's viele Kurven, wo du wirklich den Berg hochfährst und du siehst nichts, was dahinter passiert. Und dahinter geht es dann auch gleich in die Linkskurve. Und die Karren kommen dann mit einem Wheelie rüber. Also die Moto 3 eigentlich machen hier so kleine Wheelies. Die Moto 2 machen dann schon 5-Meter-Wheelies und die MotoGP-Karren. Da sieht man wirklich, also gerade auch bei Moto 2, das fand ich krass, wie die Leute richtig über der Verkleidung hängen. Also die gehen wirklich, die stehen auf dem Bike, die sitzen nicht mehr auf dem Sitz, die stehen so ein bisschen auf und legen ihr ganzes Gewicht über die Verkleidung nach links. Das ist so interessant auch zu sehen, wie die aus der Rechtskurve kommen, rausbeschleunigen und sich auch ganz früh schon so links hinsetzen, so positionieren, wie sie in die Kurve danach fahren. Also die haben die Position für die Kurve 50, also schon vor dem Berg, 50 Meter im Prinzip vorher, dass sie schon so drauf sitzen mit der rechten Arschbacke nur noch auf der Sitzbank, der Rest hängt schon so runter und nach vorne und ist physisch halt auch richtig anspruchsvoll für die Fahrer.
Die MotoGP schafft es ja an der einen Kurve, die du gerade meintest, glaube ich, wenn du quasi rechts hochfährst und dann nach links wieder runter den Berg, die MotoGP schafft es ja ein bisschen zu springen sogar, ne? Dass das Hinterrad auch abhebt. Und das ist schon wild irgendwie in so einem Motorradrennen, dass da die Leute dann teilweise rüberspringen.
Vor allen Dingen, man kannte die Strecke halt aus der Superbike schon und dachte sich immer, boah, wenn die MotoGP da fahren würde, weil die Strecke an sich ist nicht Teil des festen Kalenders. Sie ist eine Ausweichstrecke letztes Jahr schon gewesen, Corona-bedingt, und war es auch dieses Jahr schon wieder. Vielleicht könnte man mal darüber sich unterhalten, dass es halt eine Dauerstrecke wird, ein Kalender, weil alle mögen die. Also die Fahrer finden es geil eigentlich und die Zuschauer erst recht. Und für die Portugiesen ist natürlich auch wichtig, dass Miguel Oliveira, der einzige Portugiese in der MotoGP, auch da antritt. Dann können wir ja eigentlich auch gleich zu der MotoGP-Klasse kommen. Thema physisch anspruchsvolle Strecke. Ein bisschen entscheidend für eine Person nämlich gewesen, nämlich Marc Marquez. Marc Marquez ist kein vollständiges Rennen gefahren seit, ich glaube, 590 Tagen oder so. Das heißt, der ist sein letztes vollständiges Rennen oder Rennwochenende 2019 gefahren, Ende 2019. 2020 war das ja die Geschichte, wo er sich beim allerersten Rennen den Oberarm gebrochen hat und dann wurde im Prinzip eine Schiene reingesetzt. Die Schiene ist dann am Wochenende danach als er wieder an der nächsten Strecke war oder beim nächsten Rennen wieder am Start war und am Training teilgenommen hat, soll, nee, ist sie nicht, die Schiene ist nicht dort gebrochen. Die Schiene ist gebrochen, als er das Fenster bei sich zu Hause aufgemacht hat, nachdem man dem Wochenende das Rennen abgebrochen hat.
Ja, die offizielle Meldung von Honda war, dass die Schiene dabei verbogen ist, dass er das Fenster aufgemacht hat.
Ob's wirklich so war, ich glaub's nicht. So, und dann hat sich das Ganze dann auch noch entzündet. Also es ist halt keine einfache Operation gewesen, kein einfacher Eingriff. Und es zog sich im Prinzip das ganze Jahr. Ja, da hat man kein Rennen 2020 mit teil. Er hat an den Tests nicht teilgenommen. Und er hat auch an den ersten beiden Rennen in Doha auch nicht teilgenommen. Weil es so lange gedauert hat, bis er wirklich das Go bekommt von seinen Ärzten. Und dann auch gleich zu so einer physisch anspruchsvollen Strecke zu kommen. Die Portimao war schon ein Riesending gewesen. Aber er hat sich auch ganz schnell klargestellt in den Trainings, dass Marc Marquez nicht weg war. Also nicht weg ist und immer noch mit denen zu rechnen ist. Der hat sich da, oh, ich glaube, im ersten Training war, ich gucke nochmal nach auf der Webseite, Dritter. Er war Dritter gewesen im ersten freien Training. Im zweiten war dann Sechster. Also von der Pace, von der Geschwindigkeit, nichts verloren. Gab genauso wieder die spektakulären Szenen von Marc Marquez, irgendwelche Rutscher, irgendwelche Slides, irgendwelche fast gelegt, aber doch noch gefangen. Ein bisschen wie der Alte wieder. Ich glaube, sonst in den Trainings auch viele Stürze und viele Ausfälle.
Ja gut, Stürze gab es auf jeden Fall heftige. Am schlimmsten hat sicherlich Jorge Martin getroffen. Der musste auch ins Krankenhaus. Der hat einige Brüche, also der hat Hände und Füße, also ist dort verletzt. Da ist dann jetzt noch überhaupt nicht abzusehen, wenn er wieder fahren kann. Soweit ich weiß, gibt es auch noch keine offizielle Pressemeldung. Für Nakagami war es heftig. Pol hatte einen extremen Highsider in der letzten Kurve. Das ist auch eine Kurve, die relativ abfällig nach links ist und es ist eine Rechtskurve. Und da ist eben der Druck am Vorderrad super hoch, beim Anbremsen auch schon. Und das hat übers ganze Wochenende sowohl in der MotoGP als auch in der Moto2 einigen Fahrern einen Sturz beschert.
Ich fand, einen richtig heftigen Trainingssturz hat ja auch Taka Nakagami hingelegt. Der quasi auf Start und Ziel beim Anbremsen ist ihm das Vorderrad halt weggeklappt. Logisch, nach Start und Ziel hast du ja auch ein bisschen Geschwindigkeit drauf. Also ich glaube, was erreichen sie in Portimao? 3,50 oder so?
Bei 30.
3,30? Nee, also bei 3,30 sich da hinzulegen, weil halt auch die Gerade quasi, also so nach der langen Rechtskurve, die Nina eben erwähnt hat, fährt man dann so einen Berg hoch auf so einen Tisch sozusagen, fährt dann die ganze Gerade runter und am Ende geht es dann quasi am Bremspunkt direkt, geht es dann wieder bergab, sodass die Karre da auch echt leicht wird. Ja, ist er dann halt weggerutscht und quasi mit 300 Sachen da mal eben ins Kiesbett gerutscht. Aber der ist ein richtiger Kämpfer, hat sich nichts getan, außer, na, wie es halt so ist, ein paar Blessuren, ein paar Prellungen und so weiter. Und ja, ist dann sogar noch 30 Minuten später wieder auf dem Bike gesessen und ich glaube, er hat sogar ein gutes Ergebnis über das ganze Wochenende dann noch hingelegt.
Na, noch faszinierender eigentlich. Er ist dann wieder gefahren, hat es dann aber doch sein lassen, hat das Qualifying ausgesetzt. Das war ja dann schon, als wir ihn im Fernsehen gesehen hat, da hat er schon diese Bandage ja dran gehabt oder da so im Prinzip so ein Tuch, was den Arm hält. Das Video kann man sich auch wieder angucken auf der MotoGP-Seite und man kennt die Stürze und man weiß, wie die Fahrer danach aussehen. Also du siehst dann Lederkombis, immer Abschürfung, aber Taka, seine Lederkombi sieht ja aus wie eine Pizza. Also da sind ja alle Farben ineinander übergegangen, wie so diese Farbpalette, die man früher beim Tuschen hatte und dann einmal so durchzieht über alle Farben.
Und es wurde immer braun. Ja. Egal, was man gemischt hat.
So sah die ganze Kombi aus, so richtig schlimm. Im Prinzip Qualifying komplett ausgesetzt und wir dachten eigentlich, am Rennen nimmt er nicht mehr teil. Hat am Rennen teilgenommen, ist als Letzter gestartet und das können wir ja schon sagen, Zehnter geworden. Ja, für Jorge Martin richtig bitter. Also da fährst du im Prinzip in Doha dein Podium da ein, dein erstes Podium als Rookie, bist richtig am Start, denkst dir, wunderbar, das wird meine Saison und jo. Der muss ein Highsider bekommen haben, so richtiges, komplettes Video gibt's gar nicht zur Aufklärung. Es gibt nur ein Video, wo er schon über den Boden rutscht und ich glaube, er hat einen Highsider bekommen und beim Aufschlag das Bewusstsein verloren und fliegt dann halt mit immer noch 100, 120 km/h ins Kiesbett, aber wie so eine leblose Leiche. Ohne Körperspannung, weil die Fahrer ja auch so ein bisschen lernen, wie sie abrollen, wenn sie stürzen. Das macht er ja genau gar nicht. Und alle Gliedmaßen fliegen in alle Richtungen und dann bricht er sich halt, glaube beide Handgelenke sogar und ein Fußgelenk. Der wird ein paar Rennen aussetzen, aber auf Social Media macht er schon den optimistischen auf jeden Fall. Qualifying, wie er sagt, Q1, Q2, Q1 in den langsamen Q1 quasi oder langsamen Qualifying sind so ein paar Kandidaten wieder gelandet, die man Ada erwartete quasi. Joan Mir, ja, auch der konnte wieder mal keine schnelle Zeit setzen, musste wieder durchs Q1 gehen. Aber auch Marc Marquez nicht in der Lage gewesen, eine schnelle Zeit zu setzen, um direkt ins Q2 zu gehen. Und so kam es, dass Mir verfolgt wurde von Marquez.
Ja gut, im Prinzip hat Mir eine Runde nach der anderen gesetzt. Marc ist ihm mehr oder weniger hinterhergefahren. Mir ist jedenfalls seine Runden gefahren, Marc ist hinterher. Marc hat dann ihn natürlich immer vor sich gehabt, hat wieder eine Runde nach der anderen versucht zu setzen, hatte dann auch einen ordentlichen Verbremser und letztendlich war seine beste Qualifying-Runde auch wieder ein Wahnsinn mit einer wirklich brenzligen Situation drin. Also das war wieder so typisch Marc quasi. Ich glaube, er hätte aber selbst nicht erwartet, dass es jetzt zeitenmäßig und so dieses Wochenende so gut läuft. Und ich fand es aber schön, dass er auch generell sehr offen darüber war, wie es ihm geht, hat die Leute damit einblicken lassen und war sehr menschlich. Also es war ein verdammt cooles Rennwochenende von ihm, finde ich. Kann man nur den allergrößten Respekt haben, weil der muss wahnsinnige Schmerzen gehabt haben. Also nach dem Rennen hat man das auch gesehen. Es ging auch in den ganzen Trainings immer wieder darum, kann er überhaupt das Rennen fahren, kann er die Pace überhaupt halten.
War für Marc die Mission, das Wochenende irgendwie zu überstehen, irgendwie das Rennen zu beenden, irgendwie, also alles irgendwie. Und irgendwie hat er dann auch wirklich abgeliefert. Das Besondere im Qualifying war so ein bisschen gewesen, weil Mir als Weltmeister ja gewisse, ja wie man sagen, der setzt den Ton letzten Endes. Der ist immer noch der Weltmeister, der amtierende Weltmeister. Marc Marquez war davor der siebenfache Weltmeister. Beide sind aber nie auf demselben Niveau gefahren. Das heißt, als Marc Marquez 2019 noch gefahren ist, war Mir noch nicht auf dem Level wie heute. Mir selbst hat im Vorfeld schon gesagt, oh, ich kann auf den Tag kaum noch warten, wo ich gegen Marc mal fahren kann und alles. Und beide fahren zeitgleich aus dieser Box raus, dann hast du ja diesen Pitlimiter, fährst du mit 60, die Ausfahrt ist auch wirklich lang, also fährst wirklich 200 Meter so, und die gucken sich schon an, die fahren nebeneinander da raus, und dann ist ja klar, irgendwer fährt vor, irgendwer fährt hinterher und guckt sich das an. Und keiner von den Fahrern will das normalerweise. Und Mir sah er so aus, so, jo, den zeige ich mal jetzt, was geht. So, und hat dann auch, er war sich die ganze Zeit bewusst, dass Marc hinterher ist. Und ich glaube, ihn hat das vielleicht auch gepusht, einfach zu sagen, okay, jetzt muss ich hier delivern. Und ja, Marc ist aber dran geblieben. Im Nachgang hatte Mir ein bisschen rumgeweint darüber. Also, habe ich nicht verstehen können.
Habe ich auch nicht verstanden. Also, wenn er vor allem vorfährt und Marc hinter ihm fährt, ja gut, muss er halt einfach, als Rennfahrer muss er einfach seine Runden durchziehen. Also ist ja egal, was hinter ihm passiert eigentlich. Solange er ihn jetzt nicht irgendwo reinfährt, das ist ja eigentlich kein Problem sein für Mir.
Naja, Marc war am Ende ein halbes Zehntel schneller als Mir im Q1.
Vielleicht hat es ihn das ein bisschen am Ego gekratzt, war.
Gut, Marc, man muss halt auch dazu sagen, der Marc ist ein Weltmeister. Der kommt auch nicht zurück, wenn er nicht weiß, dass er auch ordentlich fahren kann. Und es haben ja viele Leute vorher vermutet, ja, der wird eh nichts abliefern können. Die Augen müssen sich erst dran gewöhnen. Es wird schwierig sein, die Bremspunkte zu setzen, weil die MotoGP ist einfach verdammt hart. Das ist mit nichts von dem vergleichbar, was jeder von uns allen jemals gemacht hat. Was da für Kräfte wirken, ist schon ein Wahnsinn. Beim Anbremsen mal schön 170 Kilo oder was auf dem Arm. Aber trotzdem war auch zu erwarten, dass der Marc erst wieder da ist, wenn er was zeigen kann. Auch wenn das unter Qualen und unter Schmerzen ist. Und genau das hat er gemacht.
Für Marc und Mir hat es beide gereicht, ins Q2 einzuziehen. Und da wird's jetzt spannend. Die schnellste Runde hat gesetzt im Q2. Wenn wir auf die Zeiten gucken, Francesco Bagnaia und der zweitschnellste war Vinales. Beide sind aber im Prinzip gestartet von 11 und 12. Olli, erklär mal, warum Pecco von 11 startet und Vinales von 12. Obwohl sie ja eigentlich die zwei schnellsten Fahrer auf der Strecke an den Tag waren.
Ja, da gibt's ja, wie wir, glaube ich, letztes Mal schon erwähnt hatten, seit letztem Jahr und dieses Jahr noch strikter die sogenannten Track Limit Warnings, wo man halt aufpassen muss, dass man nicht beim Kurvenausgang über den Curb rüberfährt. Du schüttelst deinen Kopf, Nina. Du möchtest mich gern berichtigen.
Das hat nichts mit den Track Limit Warnings zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass eine gelbe Flagge auf der Strecke war. Und es ist jetzt eine neue Regel, dass wenn eine gelbe Flagge auf der Strecke ist, wird diese Zeit nicht gewertet.
Stimmt, Track Limit Warnings war es bei Vinales aber.
Genau, bei Vinales war es das Track Limit.
Bei Bagnaia war es die gelbe Flagge.
Hast du recht, genau. Also dann war es bei Vinales so, genau, mit den Track Limit Warnings. Wurde ihm deswegen die Zeit aberkannt, weil er da mit so Millimeter mit seinem Hinterreifen auf dieser Grünfläche gelandet ist. Und also ich persönlich würde sagen, ja, also das macht kaum einen Unterschied. Würde ich sagen, da muss man ihm nicht die Zeit aberkennen. Aber diese Sensoren haben ihn ausgelöst und ja, so ist das Regelwerk dieses Jahr und dann wurde ihm leider die Zeit aberkannt.
Man hat die Strecke, dann kommt der Kurvenausgang, dann kommen die Curbs, auf die darf man rauffahren, die darf man komplett benutzen, die sind, weiß ich nicht, 50 Zentimeter breit und danach kommt immer so ein grüner Rasen. Das ist dann der Bereich, den man als Track Limits bezeichnet. Wie hat man das letztes Jahr gehandhabt?
Letztes Jahr war es halt so, dass halt quasi bei jedem Kurvenausgang eine feste Kamera draufgerichtet war. War halt letztes Jahr ist noch so, dass halt optisch übers Auge entschieden wurde, war er jetzt draußen oder war er nicht draußen. Und ab diesem Jahr haben die halt wirklich Sensoren in den Boden eingebaut, die dann halt auslösen und sobald die ausgelöst haben, bist du halt deine Zeit los. Also zum Beispiel beim Vinales war es halt so, dass halt nicht mal ein halber Hinterreifen auf diesem Bereich war und die wurde halt die Zeit aberkannt, weil die Sensoren halt ausgelöst haben, ne? Aber so ist es halt dieses Jahr.
Also letztes Jahr hätte er auf jeden Fall nicht diese Strafe bekommen. Ich glaube, da, ich weiß nicht, wie es damals noch war, ob es hieß, ein Rad muss drauf sein oder beide müssen auf der grünen Fläche drauf sein. Aber heute muss, glaube ich, nur ein Reifen drauf sein. Und ich glaube, wenn man sich diese Sensoren anguckt, man sollte, glaube ich, so 5 cm streifen lassen quasi, wo die noch nicht ansetzen. Ich glaube, das sind 200er Reifen, die in der MotoGP fahren. Also das ist ja nicht so, dass du drauf bist oder nicht, sondern es ist halt wirklich ein Stück Gummi, der ja 20 cm gefühlt breit ist, wenn du da raus beschleunigst. Und wenn da halt mit 2 cm so auf dem Grün drauf ist, dann eher nicht. Beim Tennis und beim Fußball gibt es ja auch entsprechende Regelungen. Aber ja, Regeln sind Regeln. Maverick meinte auch, du kannst keinen Einspruch dagegen einlegen. Und so kommt es, dass Maverick von der 12 startet. So, warum startet jetzt Pecco nochmal von der 11?
Bei Pecco war es so, dass in seiner schnellsten Runde, die übrigens 4 Zehntel schneller war als die schnellste Runde vom Quartararo, was extrem viel ist. Der hat einfach brutal nochmal was rausgehauen. Da war eine gelbe Flagge auf der Strecke. Die gelbe Flagge hat er aber nicht gesehen. Das war, als er eine Linkskurve gefahren ist und die gelbe Flagge war rechts außen, sprich genau entgegengesetzt der Richtung, in die man als Fahrer schaut in der Kurve. Und hinter ihm ist noch ein Fahrer gefahren und der hat auch gesagt, dass er die gelbe Flagge nicht gesehen hat. Aber neue Regel ist eben, gelbe Flagge, Zeit gestrichen, egal was ist. Und ja, jetzt ist seine schnellste Runde nichts mehr wert gewesen. Und bei ihm sind insgesamt 3 Runden gestrichen worden.
Also deswegen haben die zwar die schnellsten Runden gesetzt, aber keiner davon hat gezählt und deswegen wurden die alle nach hinten geschoben. Und es ist natürlich immer super bitter für die Leute, weil die freuen sich schon. Die ganze Boxengasse, du siehst im Fernsehen so, die ganze Boxengasse von Ducati so, ja, fuck yeah, fast eine halbe Sekunde rausgeholt. Pecco, go for it. Ja, und dann kriegst du dann die Nachricht so, 12. Also ja. Ist mal bitter. Ich glaube, wir wollten an der Stelle auch mal die Flaggen so grundsätzlich erklären. Jetzt hatten wir ja schon die gelbe Flagge schon erklärt, aber es gibt noch ein paar Flaggen mehr. Da wollen wir mal kurz durchgehen, damit wir mal auch so ein bisschen ja so einen Block drin haben, wo wir euch so ein paar Sachen grundlegend erklären. Ich fange einfach an. Grüne Flagge. Die Strecke ist frei. Dieses Signal wird gezeigt, nachdem es eine Gefahrensituation gibt. Das heißt, es gibt eine Kurve, in der legt sich jemand, gelbe Flagge kommt raus und damit du auch wieder weißt, wo der Bereich wieder aufhört, weil das kannst du als Fahrer natürlich immer nicht alles übersehen, wenn du da ankommst, was jetzt wirklich passiert ist und wie weit der Bereich geht, gibt es auch die grüne Flagge, die dir auch wieder signalisiert, okay, ist wieder frei. Außerdem wird die Flagge gezeigt, wenn eine Trainingssaison beginnt oder auch das Warm-up. Das ist die grüne Flagge. Gelbe Flagge, Olli, hat mir ja schon grob nochmal erklärt, fass einfach nochmal zusammen, was die gelbe Flagge bedeutet.
Ja, die gelbe Flagge ist eigentlich die Flagge, die man am häufigsten sieht. Wird eigentlich immer geschwenkt, wenn es eine Gefahr gibt. Das heißt, wenn irgendjemand sich gelegt hat, wenn irgendjemand abseits der Strecke gerade unterwegs ist, weil er sich verbremst hat und dadurch jemanden in Gefahr bringen könnte oder wenn jemand eben dann auch richtig stürzt. Wenn hier steht gerade, es kann aber auch durch Öl oder einen technischen Defekt bei einem Motorrad geschwungen werden. bin aber der Meinung, eine Ölflagge gibt es doch nochmal eine separate, ne? Nina, es gibt, glaube ich, noch eine rot-gelbe Ölflagge.
Genau, die rot-gelbe Flagge steht prinzipiell erstmal für alle möglichen Flüssigkeiten, die irgendwie rutschig oder gefährlich sein könnten für Fahrer. Aber trotzdem wird halt oft als erstes schon mal die gelbe Flagge geschwenkt, weil bei einem Sturz sieht man das ja unter Umständen gar nicht sofort, ob da jetzt noch was auf der Strecke ist. Deswegen kann die gelbe Flagge das für einen Fahrer durchaus auch behalten. Bei den gelben gibt es dann nochmal einen Unterschied zwischen gehalten und geschwungen. Die gehaltene gelbe Flagge steht erstmal nur für eine Gefahr im Allgemeinen und bei geschwungen muss wirklich auch das Tempo niedriger gemacht werden oder ja, verringert werden.
Hat eigentlich auch so richtig eingeführt wurde es erst, also auch wirklich raufgeschaut wurde, als das passiert ist, dass es sozusagen, ich weiß nicht mehr welches Rennen, ist schon ein paar Jahre her, es gibt einen Sturz, ein Fahrer legt sich und das Motorrad liegt im Kiesbett. Oder der Fahrer ist bewusstlos und liegt im Kiesbett. Dann kommt die Streckenmarshals wirklich auch an und machen dann im Prinzip auch die erste Hilfe in dem Moment. Das heißt, sie gucken den Fahrer, ob er bei Bewusstsein ist oder nicht und legen ihn auch auf einer Transportwiege, würde man sagen, ne? Also, dass er abtransportiert werden kann. Wenn jetzt aber immer noch der komplette Rennbetrieb drumherum stattfindet, kann das halt sein, dass auch in der gleichen Kurve sich durch Zufall jemand legt. Oder wenn der erste Fahrer über Öl weggerutscht ist, dann ist es naheliegend, dass der zweite Fahrer über die gleiche Ölstelle rüberrutscht. Und dann fliegt die nächste Karre genau in die Richtung, wo gerade die Streckenmarshals den Fahrer bergen oder das Motorrad. Und dann wird es gefährlich für denjenigen Fahrer und die Streckenmarshals. Deswegen gibt es die gelbe Flagge. Und deswegen ist es auch wirklich wichtig, dass die Fahrer dann der Tempo rausnehmen oder wenn sie es halt nicht tun, qualifizieren, die Runden gestrichen werden. Gut, eine Fahne, die man nicht so oft sieht, die weiße Flagge.
Ja, die weiße Flagge kenne ich eigentlich nur aus einer Situation, dass die geschwenkt wird. Halt zum Beispiel, wenn ein Wetterwechsel stattfindet. Also sagen wir mal, das Rennen wird gestartet im geilsten Sonnenschein und Mitte des Rennens ziehen sich Wolken zu und es fängt halt an, richtig heftig zu regnen. Dann passen natürlich die Reifen nicht mehr zum Wetter und dann wird halt die weiße Flagge geschwenkt, was dann bedeutet, dass das Motorrad gewechselt werden darf. Diesen Vorgang darf aber irgendwie nur der Renndirektor beschließen und das wird halt meistens Fleck-to-Fleck-Rennen dann genannt, ne?
Sieht man super selten. Also entweder ist es irgendwie schon vorne, vor den Rennen steht es irgendwie schon im Raum, dass es eins werden wird, oder wird schon so von vornherein benannt, weil die Wetterbedingungen unklar sind, oder es regnet so stark, dass das Rennen einfach an der Stelle abgebrochen wird und dann nochmal als Nassrennen gestartet wird. Rennabbruch, beziehungsweise die nächste Flagge, Nina.
Rote Flagge, das kennen wahrscheinlich eh die meisten. Also, wenn jetzt irgendwie was Heftiges passiert ist, wenn ein Fahrer schwer verletzt ist, wenn ein Motorrad brennt, was gelöscht werden muss, oder, kann eben ein Rennabbruch veranschlagt werden und, oder auch wenn das Wetter zu stark umschwingt und es vorher nicht als Wet Race deklariert wurde und die Fahrer nicht das Fahrzeug wechseln dürfen, dann kommt eben die rote Flagge.
Hat man letztes Jahr in Österreich relativ oft gesehen mit so vielen Unfällen, wo einfach komplett ein Trümmerfeld auf der Strecke lag. Ich meine, war zwei Flaggen, die gelb-rote, die haben wir schon erwähnt. Das ist im Prinzip die Flagge, die dem Fahrer sagt, es gibt Flüssigkeiten auf der Strecke, die dann sozusagen meist nach einer gelben Flagge gezeigt wird. Ich mache die weiße Flagge mit den diagonalen roten Kreuz gleich mit. Sieht so ein bisschen aus, glaube ich, wie die schottische Flagge, wenn ich mich nicht irre. Spaß mit Flaggen. Die Flagge zeigt an, dass es Regentropfen gibt. Das heißt, der Fahrer selbst ist manchmal gar nicht in der Lage, wirklich auch zu sehen, wie so dumm es klingt, dass es regnet. Das kann nämlich auch bedeuten, dass es in verschiedensten Kurven oder Streckenabschnitten anfängt zu regnen. Genau in dem Moment, wo das Fahrerfeld auch gar nicht vor Ort ist. Das heißt, es regnet einfach mal wirklich eine Minute, ein bisschen doller. Und die Fahrer kommen dann an und ja, kriegen dann eine Zeichen, es fängt an zu regnen. Oder beziehungsweise so eine Verkleidung wirft ja auch so ein bisschen Windschatten auch für den Fahrer selbst. Bedeutet nicht immer, dass jeder ein Tropfen dann auf dem Visier landet. Und dafür gibt es diese Flaggen, den Fahrer zu zeigen, dass es regnet oder anfängt zu regnen. So, was haben wir hier noch, was erwähnenswert wäre?
Die blaue Flagge.
Die blaue Flagge. Olli, blaue Flagge.
Blaue Flagge zeigt an, dass ein Fahrer in Bälde überrundet wird. Was bedeutet in Bälde?
Bald.
Da steht in Bälde.
Das steht in Bälde. Oh
Ach,
mein Gott.
das ist ein Adjektiv für.
Substantiviertes Adjektiv.
Dass ihr den Scheiß auch noch kennt.
Oh mein Gott. Ja, ich kann es ja eben nicht. Ich konnte es ja eben nicht.
In Bälde.
Oh Mann.
Ich würde in Bälde dann vor deiner Tür stehen.
Ja, boah, Gesundheit, was?
Ja, okay.
Ja. Nee, also blaue Flagge bedeutet, dass jemand hinter einem ist, der einen überrunden will und schneller ist. und dass man in dem Fall dann doch bitte Platz machen soll und vor der Ideallinie am besten runterfährt, dass ja, der Fahrer vorbeifahren kann und nicht behindert wird, weil man da gerade als Letzter irgendwo hinten rumguckt.
Okay, Max, schwarz-weiß karierte Flagge, die kennt man durch am ehesten.
Ja, die schwarz-weiß karierte Flagge wird eigentlich nur einmal im Rennen geschwenkt und das ist halt, wenn die Rundenanzahl absolviert ist, kennt man halt auch als Zielflagge, ne? Sollte eigentlich jedem ein Begriff sein.
Check it, Fleck.
Ja, irgendwie, wie die das immer auf Englisch nennen, keine Ahnung.
Zum Schachfeld. Check it.
Ja, genau, wie so ein Schacht halt.
Nina, die schwarze Flagge.
Die schwarze Flagge kriegt Fahrer, wenn er rausgeholt werden muss. Entweder hat das Motorrad einen Schaden oder er hat sich so daneben benommen, dass er einfach vom Rennleiter oder vom Streckenposten eben rausgenommen wird aus dem Rennen. Oder wenn er eine gewisse Strafe nicht abgesessen hat, zum Beispiel wenn er eine Boxendurchfahrtsstrafe, was es mittlerweile selten gibt, oder eben eine Long Lap Penalty nicht ausgeführt hat, dann kann es zur schwarzen Flagge kommen.
Also es gibt da noch eine schwarze Flagge mit einem orangenen Kreis drin. Die wird geschwenkt, wenn halt, sag ich mal, also als Beispiel, der Motor hat einen Motorschaden, beziehungsweise man merkt das als Fahrer nicht direkt, der Motor verbrennt Öl, das heißt, die Karre qualmt extrem hinten raus. Wenn du halt gerade in deinem Element bist und versuchst da Zeiten rauszukloppen, dann kriegst du halt nicht mit, dass dein Motorrad hinten rausqualmt. Und dann wird halt diese schwarze Flagge mit dem orangenen Kreis geschwenkt, die dir dann oder die dich dann darauf aufmerksam macht, dass du halt sofort die Strecke verlassen musst. Halt nicht, weil du irgendwie disqualifiziert bist, sondern weil halt dein Motorrad so defekt ist, dass es dich und andere Fahrer halt große Gefahr bringen könnte durch halt irgendwie austretende Flüssigkeiten oder sonst dergleichen.
Man hat sowas auch schon gesehen, wenn Verkleidungsteile nach einer Neuaufnahme eines Rennens so rum und schief hängen oder Kameras oder so, dass es halt Gefahr ist für andere Fahrer. Ich glaube, diese schwarze Flagge für die Disqualifikation eines Fahrers in eines Rennens habe ich nur einmal gesehen. Das war mit Romano Finati, als er in die Bremse eines anderen Fahrers gegriffen hat, weil das war kein heller Moment der MotoGP-Geschichte.
Auf keinen Fall.
Haben wir euch mal die Flaggen ein bisschen näher gebracht.
Aber noch kurzer Zwischenruf. Es gab doch mal, ich weiß nicht mehr, wer das war, also schneidet meine Nachfrage vielleicht raus, aber es gab doch mal einen Fahrer, der mit so einem komplett hinigen Bike, wo er nochmal aufgestiegen ist und weiterfahren wollte, der hat auch die schwarze Flagge bekommen. Da war nichts mehr vorhanden und der ist ohne Handschuhe weitergefahren. Wer war das denn nochmal? Ah, das müsste Marcia gewesen sein. Moment. Also ich meine in dem Fall, Jaume Marcia ist einmal in Spielberg war das. Nach einem Sturz wieder losgefahren, mit einem komplett zerstörten Bike, ohne Handschuhe und alles und wurde dann eben auch disqualifiziert, weil er, soweit ich weiß, sogar noch Öl auf die Strecke verteilt und alles. Also das war völlig unverantwortlich, dass er dann noch weitergefahren ist, aber in dem Moment, ja, war das Rennen für ihn wichtiger.
Ah, ich sehe, es gab auch schon mal eine Situation, wo die Streckenführung einer Rennstrecke geändert wurde und Jack Miller das verpeilt hat und ist im Prinzip dann die alternative Kurve, also die alte Kurve gefahren, was natürlich gefährlich ist, aber hatte dafür eine schwarze Flagge kassiert, um ihn einfach wahrscheinlich jemandem mal zu sagen, nee, nee, also muss vorher schon links reinfahren.
Vielleicht hat er das gemacht, damit er seine Taxigebühren noch erhöhen kann. Er ist ja bekannt als Taxifahrer, das Miller-Taxi, weil er oft mal, häufig kommt es mal vor, dass ja, die Bikes irgendwie stehen bleiben, weil es kaputt ist oder weil halt einfach der Sprit alle ist in der Auslaufrunde.
Ja, oder weil es anfängt zu brennen.
Oder weil es halt mal anfängt zu brennen, so, was halt mal so passiert, ne? Und dann ist Miller einer, der dann da nicht zögert und anhält und die Leute halt mitnimmt.
Also, das waren die Flaggen. Fassen wir Qualifying zusammen. Fabio Quartararo startet von der 1 mit der eigentlich drittschnellsten Zeit, aber ne, hatten wir ja gerade erklärt. Alex Rins auf der Suzuki auf der 2. Das heißt, Suzuki oder einer der Suzuki-Fahrer konnte man schnelle Zeit setzen auf eine Runde. Schon mal besonderes. Joan Zarco, mehr Ducati, dritter Platz. Jack Miller, Ducati. Franco Morbidelli, inzwischen auch wieder angekommen an seinen alten Leistungen. Startet vom 5. Platz und dann Marc Marquez, erwähnenswert, vom 6. Platz. Das heißt, er ist auch ins Q2 gegangen und konnte dann im Prinzip auch sich so eine gute Zeit setzen, auch wenn er nur einen Stint gemacht hat, nicht zwei wie die meisten Fahrer, hat es für den 6. Platz gereicht. So, dann ging es los mit den Rennen am Sonntag. Da ist ja mal der Start die letzten beiden Rennen interessant gewesen, gerade weil wir so viel über dieses Starting Device gesprochen haben. Fabio startet von der 1 und landet wieder im Mittelfeld. Das ist wie die zwei Rennen davor. Soll man sagen, okay, vielleicht liegt es ja an Fabio, aber Vinales, der zwar schon von 12 starten musste, was schon bitter genug ist, landet auf P21. Wir haben bis heute noch nicht gesehen, warum, weshalb. Vinales startet von der 12 und ist im Prinzip in Ende der ersten Runde 21. Aber wie lief es für Marc Marquez?
Ja, Marc Marquez, also hätte man quasi das Rennen von 2019 gesehen und dann das hier, würde man sagen, ja gut, dazwischen ist er halt ganz normal weitergefahren, so wie immer. Also man hat wirklich keinen Unterschied gesehen. Da hat er auch noch echt Kraft gehabt am Anfang, logischerweise. Ich bin der Meinung, er hat dann gut da vorne wieder mitgemischt. War auch so ein paar Aktionen dabei mit irgendeinem Suzuki-Fahrer. Ich weiß nicht, ob es Rins oder mir war. Wahrscheinlich Rins. Ne?
Nee, mir.
War mir. Wo er auch nochmal sich ein bisschen gebettelt hat. Von daher, am Anfang bin ich der Meinung, war er auf jeden Fall voll da.
Okay, ja, krass, wie unterschiedlich man die Rennen wahrnimmt. Also ich habe das so wahrgenommen, dass er eher ziemlich überfordert war und wahllos von anderen Fahrern überholt wurde, weil er die Bremspunkte nicht richtig setzen konnte. Und das hat er auch im Nachhinein in einem Interview dann gesagt, dass er einfach absolut Schwierigkeiten damit hatte, gerade an so einer heiklen Phase wie am Anfang des Rennens mit im Pulk mitzufahren, weil er dann kein Risiko eingehen wollte, wurde von ein paar Leuten überholt. Später hat sich das dann wieder stabilisiert, weil der hat einen wirklich guten Start gehabt und war in der ersten Kurve ziemlich weit vorne. Und am Ende hat sich stabilisiert und er ist dann dem Aleix Espargaró recht gut hinterhergefahren. Aber also auf mich hat es gewirkt, als wäre es am Anfang schon noch heftig.
Ich finde aber von seinem Mindset so und wie er motiviert war und da so kämpferisch auch vorne dabei war und so ein paar Aktionen versucht hat zumindest, ich finde, das ist genau der Marc Marquez, wie man ihn kennt. Das hat halt dann natürlich nicht so geklappt, das stimmt.
Dafür ging es an der Front, aber desto spannender mich voran. Wie haben sich die ersten drei Plätze so eingeordnet?
Ja, Rins, Sarko und, ich weiß gar nicht, war Quadraro auch schon am Anfang dabei? Ich weiß es gar nicht. Ja, das hat sich dann so durchgezogen. Quadraro und Rins haben sich ein bisschen zu Sarko abgesetzt. Irgendwann wer ist das erste rausgeflogen? Ich glaube, Sarko war vor Rins, ne?
Nee, Rins. Rins hat ja noch versucht, bei Quartararo dran zu bleiben.
Ja, genau, aber ist Rins vor Sarko gestürzt?
Ja.
Ja. Rins hat sich mit Quartararo abgesetzt.
Und dann ist halt Rins irgendwann gestürzt. Dann sah es nach einem doppelten französischen 1-2 aus. Ja, Sarko hat das Ding dann auch irgendwann weggeschmissen. Und dann ist Quartararo mit gemütlichen 5-6 Sekunden Vorsprung dann irgendwie einfach nur noch ins Ziel gefahren.
Frage mich aber an der Stelle. Letztes Jahr war es ja so, Portugal, da gab es eine Person, die hat dominiert von vorn bis hinten. Miguel Oliveira, der KTM-Werksfahrer dieses Jahr. Letztes Jahr noch dieses Satellitenteam, aber eigentlich auch schon Werksteam, ja quasi, oder Werksmaterial. Der ist Portugiese, der kam da mit einem Mindset an die Strecke ran, hier nur zu gewinnen und nichts anderes und hier wirklich seinen Stempel aufzusetzen. Und das hat er auch geschafft in einer Art und Weise, die faszinierend war. Das war auch für KTM ja so der erste richtig krasse Sieg, also wo keiner irgendwo in den ihrer Liga mitspielen konnte.
Ja gut, für Oliveira war es ein, ich würde sagen, eher schwieriges Wochenende. Ich glaube, er hat sich da selbst mehr erwartet und ist da, also hätte sich auch mehr gewünscht. Einfach weil es Portugal war, sein Heimrennen und seine Leute ihn sogar vor der Rennstrecke angefeuert haben. Sie durften nicht mit drauf, aber es war vorne dran eben ein Riesenaufgebot. Im Rennen ist er leider gestürzt. Er hat dann versucht, sogar noch weiterzufahren. Einfach aus, ich denke, hauptsächlich aus Heimatliebe und um noch ein paar Runden zu fahren. Ja, war relativ schade für ihn.
Aber warum eigentlich, ne? Also letztes Jahr die dominierende Macht KTM, hast du das mitbekommen mit den Reifen?
Ja gut, das ist natürlich jetzt schwierig als Außenstehender so pauschal zu sagen, woran das genau gelegen hat, weil das können immer so viele Sachen sein, ne? Generell die GP-Bikes von diesem Jahr mit dem vom letzten Jahr zu vergleichen, kann man auch nicht eins zu eins, weil die entwickeln sich immer weiter. Jedes Jahr werden die um eine gewisse Zeit alle miteinander das komplette Startfeld schneller. Deswegen werden auch in fast jedem Rennen Rundenrekorde oder allgemeine Gesamtrundenrekorde aufgestellt. Wer weiß, was da jetzt großartig bei Miguel los war. Also ich habe mitbekommen, dass es in letzter Zeit einige Probleme mit den Michelin-Reifen gab, dass die nicht konstant waren. Sprich, dass Michelin angeblich teilweise gebrauchte Reifen mitgebracht hat. Sprich, Reifen, die schon mal aufgewärmt waren. Das gilt in der GP als gebraucht. Weil meistens werden die Reifen genau einmal aufgeheizt und dann werden die gefahren oder sie werden nicht mehr verwendet. weil sich das Gefüge vom Gummi durch das erste Aufheizen auch schon verändern kann. Also sie werden ja nicht wie ein normaler Straßenreifen auf ein paar Grad mehr als Asphalttemperatur gefahren, sondern die haben ja richtig, richtig Temperatur da drin. Und die bewegen die immer am Limit. Und ja, wenn da irgendwas nicht passt, wenn die Qualitätsunterschiede zu groß sind, dann ist nicht mehr die Gleichheit gegeben. Damit hatte Miller auch schon Probleme. Ich könnte mir sowas vorstellen, aber ich weiß es wie gesagt nicht. Kann vieles sein.
Was Alex Hofmann noch erzählt hatte, dass Michelin bringt für jede Rennstrecke einen separaten Reifen mit. Also es ist nicht immer der Reifen, der in Doha da liegt, auch wenn es auch Soft, Medium und Hard gibt, sind es nicht dieselben Reifen wie in Portimao. Und in Portimao war das letztes Jahr so gewesen, dass die Reifen tendenziell zu weich waren, also keiner ist den Weichen gefahren letzten Endes. Und man hat aus den harten Reifen, also der Reifen, der letztes Jahr der harte Reifen war, war dieses Jahr der Medium-Reifen und der harte Reifen war noch ein härterer oder noch ein eigener. Und irgendwie, KTM findet da nicht den richtigen Reifen für ihr Chassis, so wie in der Form, wie sie es letztes Jahr schaffen konnten. Also so habe ich das so ein bisschen wahrgenommen.
Ja, KTM bräuchte wahrscheinlich einen härteren Reifen. Und da jetzt eben kein härterer mehr da war, gab es die Probleme. Hm. Aber
Mutmaßung.
Ich traue mich da nicht, irgendwelche Aussagen zu machen. Und am Ende hört ein Kollege zu und sagt, ey, was erzählten die heute da für einen Scheiß?
Aber trotzdem, Brad Binder, der andere KTM-Werkspilot, konnte das Rennen ja relativ gut abschließen. Also es ist ja nicht so, dass es ja für KTM grundsätzlich ein desaströses Ergebnis wurde. Brad Binder ist auf dem 5. Platz gelandet. Also relativ unspektakulär zwar, aber Top 5. Was willst du sagen?
Top 5 ist super.
Ja, genau. Ja, für jemanden lief es auch gar nicht so gut. Also es gab ein paar Stürze auf jeden Fall in diesem Rennen. Das heißt, Rins versuchte an Quartararo dran zu bleiben. Quartararo hat die Pace erhöht. Rins ist gestürzt und sagte im Nachgang, er wisse gar nicht warum. Sarko, mein Favorite, ist dann auch gestürzt. Sagt dann aber, okay, es war ein Fehler seinerseits. Rossi ist gestürzt, aber weiß auch nicht so richtig, warum. Miguel ist gestürzt. Wer weiß, also ich weiß jetzt nicht, wie weit ich habe noch keine Aussage von ihm gehört. Und bei Pol, der Honda-Werksfahrer, der Teamkollege von Marc Marquez, ganz bitteres Rennen, nach zwei Runden die Honda wieder in die Box abgestellt, weil die Hinterradbremse nicht funktioniert hat. Jetzt denkt man immer, ah ja, die bremsen ja nur sowieso nur mit vorne und brauchen die Hinterradbremse nicht. Doch, anscheinend schon. Zumindest der Pole. Und deswegen hat das Motorrad abstellen müssen, hat zwei Rennen fahren können. Das ist ultra ärgerlich für so einen Fahrer natürlich, an so ein ganzes Wochenende für so ein Rennen hinzuarbeiten, verschiedene Setups zu machen, im Qualifying alles zu geben, im Warm-up dann nochmal richtig sich einzuschießen. Und selbst wenn er stark gut ist und du merkst ganz schnell, hey, irgendwas passt nicht und musst an die Box fahren. Richtig bitter. Und so kann man eigentlich im Prinzip das Rennen bis vor ein, zwei Runden vor Ende eigentlich zusammenfassen. Fabio dreht immer weiter den Regler auf. Bei denen hat sich schon ganz früh abgezeichnet, auch in den Trainings, in den Warm-ups, dass der in der Lage ist, mit den alten Reifen sauschnelle Zeiten zu setzen. Pecco war auf eine Runde mit den weichen Reifen schnell, aber auch Vinales, aber auch Quartararo waren mit gebrauchten Reifen konstant schnell. Also absurd schnell eigentlich, dass man mit Vinales ja auch eigentlich immer noch gerechnet hat, obwohl er von der 12 gestartet ist. Er hat sich so ein bisschen vorgearbeitet und für den hat es auch nur für Platz 11 gereicht. Pecco, der von 11 starten musste, weil er seine Runde nicht gewertet wurde, konnte sich durchs Feld arbeiten. Für den hat es aber leider nicht mehr gereicht, um an Fabio dran zu kommen. Das ist ein bisschen schade. Man kann jetzt auch nur mutmaßen, ob es gepasst hätte, wenn er von der 1 gestartet hätte. So was weiß man immer nicht. Mir as always, effizient und einteilend und alles, ist welcher Platz geworden? Wartet.
Dritter.
Mir ist Dritter geworden, ja.
Fabio, Pecco, mir, so stellt sich das Podium dar. Also auch von mir ein eher unspektakuläres Rennen. Der hatte auch versucht, an Pecco nochmal ranzufahren. Hat es nicht geschafft. Morbidelli kam von hinten. Für den hat es auch nicht gereicht, ja.
Ich finde, bei mir ist es immer so ein Ding, dass er halt dann irgendwann immer so gefühlt aufwacht und sich dann so denkt, ach stimmt, ja, jetzt muss ich ja doch noch mal ein bisschen Pace und noch mal ein bisschen Gas geben. Und ich hätte das Gefühl gehabt, so dass Juan Mir den Pecco noch mal eingeholt hätte, wenn das Rennen noch mal zwei Runden länger gewesen wäre.
Hast du immer das Gefühl?
Genau, das ist immer so, am Ende hat er noch richtig was übrig und holt noch mal richtig auf. Und ja, dann reicht es immer nicht, weil noch das Rennen zu Ende ist dann doch mal. und dann kommt er nicht mehr vorbei. Schade.
Vielleicht hat er auch einfach Probleme, am Anfang den neuen Reifen schon zu nutzen. Also ich glaube nicht, dass ein Fahrer da reingeht am Anfang, naja, schlafen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dass er am Anfang einfach noch nicht voll da ist, weil die Fahrer wissen genau, was sie tun und die strukturieren ihr Rennen präzise. Also die wissen genau, wann sie was zu tun haben. Und vielleicht hat Suzuki einfach auf der Strecke mit dem Reifen Probleme gehabt. Oder zumindest der Mir, beim Rind sah es ja schon anders aus, aber vielleicht hatte Mir einfach am Anfang nicht die Möglichkeit, das volle Potenzial auszunutzen.
Aber bei mir siehst du das gefühlt halt jedes Rennen. Also das war halt auch im Katar-Rennen war das so gewesen, dass er halt sich irgendwo bei Platz 10 eingepegelt hat und dann am Ende hat er den Bock bekommen und ist dann losgefahren. Also das siehst du halt richtig oft.
Sehen wir eigentlich seit einem Jahr, sehen wir.
Seit der letzten Saison fällt uns das bei fast jedem Rennen auf, dass das so ist.
Währenddessen Rins in der Lage ist, am Anfang vorne mitzufahren. Also so richtig. Also bei Rins hatten wir ja auch schon ganz oft so, heute wird's. Also Rins hat ja auch Rennen gewonnen und hat auch Podien eingefahren. Der ist eigentlich auch ein sehr guter Rennfahrer, definitiv. Und da hatten wir oft schon so eine Situation, wo er früh am Start war, wo wir früh mit ihm gerechnet hatten oder ihn früh gesetzt haben. Und dann hat das auch, ist er gestürzt. Also das war letztes Jahr in Österreich das eine Rennen, wo er gestürzt ist und so. Klar, irgendwo sind die Bikes gleich, aber doch unterschiedlich, je nachdem, wie es abgestimmt wird und wie der Fahrer es braucht.
Nina, würdest du sagen, dass ein Reifen quasi zum Rennende für den Juan Mir dann besser wird als am Anfang? Weil ich stelle es mir eigentlich so vor, dass du ja quasi, sobald der Reifen warm ist und so die erste Schicht weg ist und so nach den ersten zwei Runden, würde ich jetzt mal schätzen, dass er eigentlich da seine volle Kapazität zeigt und dann halt immer Stück für Stück abbaut über die Renndistanz. Oder würdest du sagen, dass er am Ende dann doch mal nochmal irgendwie besser wird?
Naja, der Reifen, der baut ja bei jedem ab. Und jeder Fahrer muss damit umgehen, dass der Reifen abbaut. Und im Verhältnis gesehen kann man das dann schon wieder vergleichen, die Fahrer miteinander quasi. Deswegen versuchen ja auch innerhalb desselben Teams, vor allen Dingen in den Trainings, verschiedene Fahrer verschiedene Settings auszufahren und einfach zu gucken, okay, was kann funktionieren. Teilweise hat man gesehen, dass in einem Team ein Fahrer einen harten Reifen auf einmal fährt oder einen soften Reifen fährt, der Rest vom Team aber nicht. Das heißt, die Teams versuchen auch in den Trainings und auch natürlich vorher in den Tests einfach möglichst viele Sachen rauszufahren, was gut funktionieren kann mit dem Bike, mit den Settings und so weiter. Das Ding in der GP ist halt, es gibt so viele Einstellungsmöglichkeiten und da an irgendeinem Punkt anzufangen, ist halt echt krass, weil du kannst am Fahrwerk allein schon so viel einstellen. Du kannst ganze Teile austauschen, die einfach unterschiedlich sind. Und selbst wenn die Gabelbrücke nur, was weiß ich, ein Bruchteil von einem Millimeter mehr Versatz hat, das sind so viele Sachen, die man normalerweise gar nicht absehen kann, wo man auch einfach als Außenstehender keine Einsicht drauf hat. Deswegen finde ich das halt immer schwierig zu sagen, okay, der und der Fahrer war jetzt da und da schlecht oder gut. Das liegt nicht immer nur am Fahrer, sondern das Team und das Bike spielen halt auch eine Riesenrolle.
Aber wenn er am Ende des Rennens dann merkt, dass er noch mehr Reifen übrig hat und den noch mehr nutzen kann, könnte man ja vermuten, dass er am Anfang mal ein bisschen mehr Risiko eingehen müsste und da den Reifen nicht so schont oder nicht so vorsichtig damit unterwegs ist.
Um es bildlicher zu sprechen, wenn so ein Rennfahrer ein Rennen beendet, in der Regel, sagen wir mal, ist der Reifen bei 30% nur noch, wenn sie bei 100 starten. Und bei mir ist das so, dass es irgendwie der Reifen am Ende bei 40-50% ist von dem, was er noch hat. Und ich glaube, mir denkt eher, dass der Reifen woanders performt. Und wenn er dann Push merkt, geht doch nur ein bisschen. Also, dass der Reifen nicht im selben Maße verschleißt wie bei anderen Fahrern, wie bei so einer Ducati. Aber das vielleicht auch erst dann merkt, wenn er die Pace erhöht und es auch ausprobiert. So, das ist ja auch mal.
Genau, deswegen habe auch meine Vermutung, dass, also ist ja nur alles reine Vermutung, man weiß ja nicht, was wirklich abgeht bei den Fahrern.
Ich schreibe ihm mal bei Instagram.
Genau, das frag ich nochmal, okay, woran liegt es denn, dass du so sackst?
Sag ihm einen lieben Gruß.
Okay.
Ja. Jetzt habe ich vergessen, wo ich stehen geblieben war. Jetzt hast du mich voll rausgebracht.
Aber Nina hat noch einen guten Punkt gebracht mit den Teilen, weil wir es ja auch noch nicht so richtig erwähnt haben, was immer so als Positiv- und Negativpunkt gebracht wird, wenn man Werksteam gegen Satellitenteam vergleicht. Dass es bei einem Yamaha-Team so ist, dass ja auch natürlich Schwingen und Gabelbrücken ja auch ausgetauscht, also generell ausgetauscht werden können. Aber das bei der Yamaha-Werksteams vielleicht bedeuten kann, dass da 10 diverse Schwingen liegen, die so ein Fahrer mal alle ausprobieren muss oder soll oder zur Auswahl hat, währenddessen es vielleicht in so einem Satellitenteam wie Petronas nur 5 Schwingen sind oder ein Morbidelle 3 Schwingen hat, die er auswählen kann letzten Endes und schneller mit diesen Optionen durch ist und schneller ein Ergebnis findet, als sich komplett zu verlieren in diesem kompletten Teiletausch-Szenario. Das kann Vorteil und Nachteil sein.
Es kann auch nicht unbedingt jeder Fahrer immer alles testen, weil wenn die da wirklich 10-mal das gleiche Teil liegen haben, nur mit kleinen Änderungen, dann kann ein Fahrer nicht auf einer Strecke an einem Wochenende 10 verschiedene Teile ausprobieren. Das heißt, da muss auch wieder das Team zusammenarbeiten. Ich weiß nicht, wie gut das in jedem Team ist oder wie das eben funktioniert, aber da haben natürlich die Teams, die schon lange in der GP sind, unter Umständen Vorteile und natürlich auch die Teams mit mehr Fahrern. Also da ist zum Beispiel Aprilia absolut im Nachteil, aber ich finde, Aprilia hat in dieser Saison einen riesen Batzen draufgelegt. Also, dass der Aleix Espargaró auf Platz 6 ist mit der Aprilia, ist schon richtig geil.
Die bei Aprilia holen auch mit aus allen was raus, was sie haben. Tatsache habe ich sogar gehört, aber dass das Suzuki-Team das kleinste Budget hat, also das Budget von Aprilia noch größer sein soll, die zwar auch nur 2 Fahrer haben, ne, Aprilia 2 Fahrer, Suzuki 2 Fahrer, aber das Budget soll wohl ein bisschen größer da an der Stelle sein. Aber das Motorrad, ja, hat einen anderen Entwicklungsstand und man merkt jetzt, dass so langsam die Aprilia kommt. Also gerade auch Aleix Espargaró. Auch hier ist ja so ein Thema. Es gibt ja auch, wie gesagt, desto mehr Fahrer man hat, desto besser. Honda hat ja auch einen Testfahrer und KTM hat auch einen Testfahrer. So, bei KTM ist es Dani Pedrosa, ehemaliger Weltmeister, lange Jahre Honda-Werksfahrer gewesen und der Kollege von Marc Marquez. Und bei Honda ist der Testpilot ist der Stefan Bradl, der auch immer der Experte ist bei Servus TV. Und dann ist natürlich auch die Frage, wenn ein Stefan Bradl etwas mag, tendenziell eher, was ein Marc Marquez gefällt, dann ist das gut für Marc Marquez. Aber wenn ein Taka Nakagami oder halt ein Paul Espargaró oder ein Jorge Lorenzo damals oder die anderen Honda-Fahrer aber sagen, sie fahren nicht wie Marc Marquez, so, dann ist das so manchmal auch nicht förderlich. Ja, du willst ja so ein Bike im Prinzip bauen, was erstmal ein bisschen breiter aufgestellt ist und angepasst werden kann. Und es war sogar so, dass Marc Marquez mit dem Setup von Stefan Bradl gefahren ist aus dem letzten Jahr.
Am Anfang.
Zum Anfang, ja, oder zum, genau. Und dann hat man sich so eingeschossen. Aber weil Stefan wahrscheinlich genau das mag, was Marc Marquez mag. Oder wer weiß, was Marc Marquez mag, man weiß es ja nicht. Ne? Also jeder hat mal einen schlechten Tag und mal schlechte Rennen und so viele Variablen, was das Rennen verändert. Aber für Marc Marquez ist es alles unrelevant anscheinend. Für Marc Marquez ist ja unrelevant und jetzt müssen wir das, glaube ich, auch mal so ein bisschen mehr in den Vordergrund bringen, wo er jetzt wieder zurück ist. Marc Marquez ist egal, ob es regnet oder trocken ist. Ob die Strecke passt für ihn oder nicht. Oder für die Honda oder nicht. Ja? Oder ob er ein gutes Setup hat oder nicht. Es ist Marc Marquez einfach egal anscheinend. Der ist immer vorne dabei. 2019, ich glaube, 3 zweite Plätze, 1 Ausfall, den Rest alles gewonnen. So, das ist ja nicht... Das ist ja einfach, weil er, abgesehen von all diesen Variationen, die du hast, oder Variablen, ist der einfach on top. Naja, verlieren uns. Wir wollten eine kurze Folge heute machen.
So ist das im Podcast.
Gut, also, wie schon gesagt, Fabio gewinnt das zweite Rennen in dieser Saison. Dann kommt Pecco, das zweite Podium dieses Jahr. Und mir, wieder relativ unauffällig, auch im Podium, Platz 3. Und Marc Marquez fährt P7 ein, fährt in die Box, ganz doll am Weinen oder am Schwitzen, man weiß es nicht. Also der hat wirklich puren Pain gehabt. Ich glaube, der hat sich so 3 Runden oder 5 Runden verändert und gesagt, eine Runde mache ich noch. Okay, eine Runde mache ich noch. Eine geht noch. Also ich glaube, der wäre eigentlich schon bei Runde 15 rausgefahren.
Ja, jemand, der halt auch so lange jetzt nicht gefahren ist und wie du ja auch vorhin schon gesagt hast, der hat ja auch bestimmt einen Riesendruck gehabt. Oder Nina, du meintest das ja auch. Also man erwartet ja, dass, wenn er wiederkommt, dass er dann auch der Alte ist und das zeigt, was er halt kann, das dann auch zum Teil beweisen konnte. Ich glaube, da ist so ein Stein von seinem Herzen gefallen und so viel Druck erstmal weggegangen, dass er dann halt doch einfach auch mal ein kleines Tränchen hat kullern lassen.
Ein Cutie.
Er hat ja im Interview danach gesagt, er dachte, er hat ja auch Gedanken gehabt, dass er nie wieder ein Rennen fahren wird. Und jemand wie Marc Marquez, der definiert sich nur dadurch. Also, ich glaube, für Marc Marquez, seine eigene Persona ist MotoGP zu fahren.
Bin gespannt, was jetzt noch passiert. Ob er jetzt das dann noch hinkriegt mit seinem Arm, dass die Muskeln noch besser werden, noch stärker werden. Jetzt sind ja wieder 2 Wochen Pause und dann wird er bestimmt steil bergauf gehen wieder.
Ich sehe mal, wie so das Gesicht zum Mikrofon geht. So. Bei Marc Marquez
ist es Sache. Keine Ahnung, das ist völlig falsch.
Nein. Aber in Marc Marquez ist es.
Aber ich will einfach. So wie zu dem, wir schauen uns an, damit wir nicht alle gleichzeitig
Martin,
reden.
Martin redet jetzt einfach nicht mehr mit. Ja, los.
Aber bei Marc Marquez muss man halt. Also jetzt ist, ich setze wieder ins Auto und
fahre. Mal mehr kicken hier, zu dritt war besser.
Ich setze wieder ins Auto und fahr runter, verprügel dich.
Bis morgen.
So, aber Marc Marquez, denen wurde gesagt, auch bevor den Rennen, pass auf, dein Arm wird einfach abbauen. Am Freitag wird er am stärksten sein, am Samstag wird schon und Sonntag ist fraglich. Und so hat sich das auch dargestellt. Und die jetzt haben auch gesagt, zwischen diesen beiden Rennen trainierst du nicht. Du machst ein bisschen 1-2 Tage Krafttraining, du setzt dich nie auf dem Motorrad, du machst nichts. Und man erwartet eigentlich auch, dass das nächste Rennen ähnlich verlaufen wird vom Arm her und dann wird er auch wieder den Arm trainieren können, also übernächstes Rennen. Okay. Wir müssen noch Gewinner und Verlierer jetzt hier aber mal sagen, okay?
Na dann.
Wer fängt an? Soll ich anfangen?
Ja, würde ich sagen.
Dann mach ich's kurz. Marc Marquez. Und warum? Habe ich gerade erwähnt.
Geschickt gemacht.
Nina, wer ist dein Gewinner?
Ja, auf jeden Fall der Marc. Aber dem Quartararo gönne ich's auch. Also der hätte letztes Jahr durchaus auch schon Weltmeister werden können und der ist ein richtig, richtig gutes Rennen gefahren. Der war konstant, der hat ein geiles, komplettes Wochenende abgeliefert. Also er ist ein verdienter Rennsieg auf jeden Fall.
Olli, wer ist dein Gewinner?
Ich würde einfach, weil es mich fasziniert, wie man da so noch weitermachen kann, Taka Nakagami nehmen auf Platz 10. 6 Punkte hat er mitgenommen, daher die 6. Der ja, wie gesagt, heftig gestürzt ist und da unter Schmerzen dann das alles durchgezogen hat, würde ich sagen, ist schon eine heftige Leistung.
Max, dein Gewinner?
Mein Gewinner ist Pecco Bagnaia. Halt, wie gesagt, wie wir es schon erwähnt hatten, im Qualifying diese mega Zeit gestrichen bekommen, hat sich aber trotzdem nicht lumpen lassen und also klar, halt auch Glück, dass sich halt 2 Fahrer vor ihm gelegt haben, aber halt im Endeffekt auf Platz 2 gelandet und halt trotzdem noch ein stabiles Rennen halt von den Zeiten her gefahren, ne? Und deswegen ist er so mein Sieger.
Auch jemand, der in der Vergangenheit immer sehr viel Pech hatte, ne? Muss man ja auch mal sagen. Und sowas verdient dann umso mehr. Verlierer. Wer ist mein Verlierer dieses Rennens? Wenn ich sagen, Rossi. Rossi wäre eigentlich zu einfach.
Ich wusste es.
Okay. Ich weiß, wie sich hier das
verteilen muss. Der ist immer ein Verlierer.
Oh.
Und jetzt hasst mich jeder einfach. Nein, war ein Spaß. Ist eine Legende.
Gut, ich weiß nämlich, glaube ich, ich weiß, wie sich das verteilen wird bei euch nämlich. Deswegen sage ich Rossi. Ne? Wir wollen ja hier 4 verschiedene Meinungen hier präsentieren. Rossi. Vor der Saison hat man da hohe Erwartungen gehabt, dass sich Dinge ändern werden bei Petronas, ein neues Team, neue Angestellte, auch neue Leute um ihn herum. Nicht mehr diese ganzen Hässe, den so ein Yamaha-Werksteam mit sich bringt. Weniger Presse, weniger Aufmerksamkeit, weniger Teile testen. Man hat sich eine Menge Erwartungen gemacht und man hat auch darüber debattiert, ob Rossi nochmal 2 Jahre daraufhin verlängern wird. Er hat jetzt nur einen Jahresvertrag. Und hat Petronas auch schon gesagt, naja, es ist aber auch ein bisschen an seine Leistung gekoppelt. Also nur Rossi und der Name selbst ist hier erstmal nicht alles. Das heißt, wir gucken im Sommer nach, ob die Leistungen bei ihm passen und würden dann nochmal den Vertrag dementsprechend verlängern. Nun stellt sich das halt so gerade da mit den Ausfällen, den Stürzen und auch einfach nicht abzuliefern. Auch das Qualifying war wieder nicht dolle gewesen. Bei ihm jetzt irgendwo von 16, 17 gestartet. 17 glaube ich sogar. Es ist, glaube ich, die Sterne stehen nicht gut um eine Vertragsverlängerung bei Petronas, wenn nicht noch ein Wunder passiert. Deswegen ist er bei mir der Verlierer. Nina, wer ist dein Verlierer?
Der Pol. Ich mag den Pol so gerne. Der ist mir so sympathisch, so ein goldiger Kerl. Und ich würde ihm jetzt einfach mal wünschen, dass er was Ordentliches einfahren kann. Vor allen Dingen komplett unverschuldet, wegen einem Materialproblem auszufallen. Das mag keiner gerne. Ich hätte ihm bei KTM den Sieg schon so sehr gegönnt. Und jetzt mit Honda hat er wieder so einen Kackstart.
Du hast ja hier so ein Bild von, also zusammen mit Pol auf der Weihnachtsfeier von KTM. Steht es bei dir auf dem Nachttisch eigentlich oder so?
Es gibt ein paar Fotos, ja.
Okay.
Nee, ich finde das einfach einen coolen Kerl. Mir ist der sympathisch.
Olli, dein Verlierer.
Mein Verlierer, Jack Miller, der das Ding weggeworfen hat.
Hast du den Arm gesehen danach?
Ja, er hat eine Armpump-OP gehabt die Woche. Also alle, die Motorrad fahren, ich glaube, jeder hat das schon mal irgendwie erlebt, manchmal mehr, manchmal weniger, dass man irgendwann der Unterarm nicht mehr ordentlich durchblutet wird und dann man harte Arme kriegt oder halt Armpump auf Englisch. Ja, einfach der Arm dann steif wird und dann teilweise man auch verkrampft. Und viele unterziehen sich dann so einer OP. Was da genau gemacht wird, weiß ich gar nicht. Ich glaube, es wird ein bisschen was weggenommen, dass ein bisschen mehr Platz sozusagen ist im Unterarm. Und davon waren eben noch logischerweise die Narbe übrig und die Fäden. Bei dem Sturz sind alle Fäden aufgerissen. Da wurden alle rausgerissen und das zeigt mal, also ja, es ist echt. Ich glaube, wenn man das gesehen hätte ohne den Verband, den er drüber hätte, wäre es nicht so angenehm gewesen. Aber es zeigt ja doch, was da für eine Kraft dahinter ist, ne?
Man hätte nur so Max' Reaktion gerade sehen müssen. Das war schon, hat alles gesagt.
Ja, also bestimmt nicht gerade angenehm. Ja. Nee, und mein Verlierer ist er, ja, weil ich habe ihn als Weltmeister betitelt dieses Jahr. Und jetzt ist er in der WM ziemlich weit hinten und zwar auf Platz 12 mit 14 Punkten. Also das sieht schlecht aus.
Ob er noch ein Rennen dieses Jahr gewinnt, das steht ja auch noch auf dem...
Also Fabio Quartararo, der auf Platz 1 ist gerade in der Weltmeisterschaft, hat 61 Punkte und Jack Miller 14. Also, na gut. Aber wir haben ja auch erst das dritte Rennen.
Da kann auch so viel passieren.
Max, dein Verlierer.
Mein Verlierer ist der Johann Sarko. Johann Sarko.
Johann Sarko. ihr habt das nicht mitbekommen, als der sich gepackt hat, ich mich so geärgert, dass ich mit dem Schlauch von der Shisha mir so auf dem Unter aufs Bein gehauen habe, dass ich einen kleinen blauen Fleck habe.
Das,
so
das habe ich echt nicht mitbekommen.
Verdammt!
Ja, ich fand es halt schade, dass er sich halt weggeschmissen hat, weil es wäre halt wieder ein Podium für ihn gewesen und dadurch, dass Rins ja auch schon raus war, wäre es halt ein französisches 1-2 in Folge. Also das letzte Rennen in Katar war ja auch schon, da war es ja Quadraro und Sarko auf der 2 und so wäre es jetzt halt dieses Rennen wieder gewesen. Hätte ich gefühlt, wäre auch wieder Geschichte gewesen und dann halt leider so doof rausgeflogen oder halt irgendwie nichts machen kann, sobald einfach das Vorderrad wegklappt und dann liegst du da halt und keine Punkte mitgenommen. Das ist halt ärgerlich.
Super schnell auch passiert. Das ist einfach so zack, weg und gar keine Chance gehabt. Ja, gut. Können wir nochmal zusammenfassen. Die WM Standings. Fabio Quartararo auf Platz 1. WM Führender mit 61 Punkten. Dann kommt Pecco mit 46. Maverick Vinales 41, der ja auch in gewisser Weise ein Verlierer ja auch dieses Rennens ist, aber nicht bei uns jetzt hier aufgetaucht ist, aber ist immer noch Platz 3. Johann Sarko ausgefallen. 40 Punkte, also nur noch die 4. Hatte davon die WM-Führung. Joe Amir auf der 5, immer noch in Schlagdistanz. Also den trennen ja auch nur zum dritten Platz jetzt 3 Punkte. Und dann kommt schon Aleix Espargaró. Ganz unauffällig auf Platz 6 im WM-Standings mit der Aprilia. Weil er einfach delivered. So gut wie er kann mit der Aprilia. Nächstes Rennen findet statt...
Jerez.
In Gran Premio Red Bull de España.
Wann findet das statt?
2 Wochen leider erst. Wir haben jetzt nächstes Wochenende Pause, aber da fällt mir ein, da kann man ja mal Werbung machen, nämlich übermorgen, also heute ist der 20.04. und am 22.04. kommt MotoGP 21 raus, also das passende Computerspiel auf allen Plattformen für die MotoGP. Können wir schön am Sonntag zocken, wenn wir uns das alle kaufen, wenn ja kein Rennen ist. Ja, mal sehen. Also ich werde es mir auf jeden Fall kaufen, weil ich das letzte MotoGP mir nicht gekauft habe und ich es einfach super spannend finde, die Strecken einfach abzufahren, während die in der Wirklichkeit da gerade fahren. Finde ich super geil.
Habt ihr da gewisse Leute, die erwartet, die gewinnen werden, die herausstechen werden?
Also soweit ich weiß, ist das Fabios Lieblingsstrecke, aber das muss ja nichts heißen, nur weil er so gerne mag, dass er auch super darauf fährt. Aber ich sehe ihn schon relativ weit vorne auf jeden Fall.
Ja, ich sehe hier gerade, die meisten Gewinne in Jerez hatte Valentino Rossi. Dann kommt Marc Marquez mit nur 3 Gewinnen. Ich hätte gedacht, der hätte mehr Rennen dort gewonnen. Und auch die Rundenrekorde liegen eigentlich bei Fabio Quartararo. Also, das ist ja auch im Prinzip die Strecke gewesen letztes Jahr, die auch zweimal im Kalender war und beide Male hat ja Fabio die gewonnen. Wenn der im Prinzip das nächste Rennen wieder gewinnt und je nachdem es nach hinten wieder keiner ist, der jetzt gerade auf der 2-3 steht, Pecco zum Beispiel, dann baut er einen kräftigen Abstand da auf jeden Fall aus. Nach vorne. Geht dann im Prinzip komfortabel langsam in die Führung. Gut, damit haben wir es, wa? Wir hören uns dann wieder, wenn wir das Restrennen zusammenfassen. Tschüssi. Danke, Leute.
Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.
Ich kann fast noch sagen, danke, Jungs. Das ist jetzt anders hier.
Und Mädels. Kannst du ruhig sagen, alles gut.
Danke, Mädels.
Kein Problem.